Ja, es ist schon erstaunlich, wie Gott immer wieder uns ermutigt, zu uns spricht. Ich dachte jetzt so wieder an meine Rückfahrt mit dem Zug. Und dann grüßt du uns hier mit Psalm 23, Vers 1. Gibst das den Geburtstagskindern mit? Ja, und ich dachte, das ist ja stark. Nachher auf dem Münchner Hauptbahnhof muss ich sein an Bahnsteig 23. Und ich muss einsteigen in den Wagen 23. Und dann dachte ich, das ist es mir. Also wenn wir nachher einsteigen in Waggon 23, dann der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Schön, danke. Göttliche Vorherbestimmung und menschliche Entscheidung habe ich das Thema heute mal überschrieben. Die Bibel spricht an vielen Stellen von einer göttlichen Vorherbestimmung aller Dinge. Sie spricht aber auch an vielen anderen Stellen von der verantwortlichen Entscheidung des Menschen. Und da stellt sich für uns die Frage, wie passt das beides zusammen? Neben der Trinität Gottes ist dies vielleicht die herausforderndste und schwierigste Frage für unser Denken. Und eins gleich vorab, auch heute werden Fragen offen bleiben. Ganz sicher, auch heute werden Fragen offen bleiben. Denn wir bekommen das in unseren Kopf nicht vollständig rein. Denn Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Wenn Gottes Wirklichkeit und Gottes Gedanken in unseren Kopf vollständig hineinpassen würden, dann wäre Gott kleiner als wir. Alles, was in meinen Kopf reinpasst, ist kleiner als ich. Und deshalb ist es etwas ganz Natürliches, dass in unserem Leben immer Fragen offen bleiben, weil Gott größer ist als unser Denken. Wenn wir also beim Lesen der Bibel immer wieder an Stellen kommen, wo wir sagen, das verstehe ich nicht, das kriege ich nicht zusammen, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein, dann sehe ich, wie unser Herr lächelnd daneben steht und sagt, siehst du, ich bin Gott und du bist Mensch. Und wenn wir in unserem Leben in Situationen hineinkommen, wo wir dann auch davor stehen und sagen, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein, Herr, ich verstehe dich nicht, ich verstehe das nicht. Wieder das Gleiche, dass der Herr dann vor uns steht und sagt, ja, du bist Mensch und ich bin Gott. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, für unser ganzes Leben. Ja, Gott offenbart sich uns. Ja, wir dürfen immer mehr von ihm lernen, von ihm erfahren. Wir dürfen wachsen in der Erkenntnis auch seiner. Dieser Prozess ist da, den schenkt er uns. Aber es werden auf dieser Erde, in unserem Leben, immer für uns Fragen offen bleiben. Und wir werden immer wieder vor diesem, das verstehe ich nicht, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein, immer wieder stehen. Bis zu dem Tag, an dem wir vor unserem Herrn stehen und ihn dann sehen werden, wie er ist. Auge in Auge. Und dann werden wir erkennen, wie wir heute schon erkannt sind. So schreibt es der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Aber bis zu diesem Tag müssen wir damit leben lernen, dass wir bestimmte Dinge, sei es beim Lesen der Bibel oder sei es in unserem Leben, dass wir sie nicht verstehen, dass wir sie in unseren Kopf nicht reinbekommen. Dazu müssen wir ein Ja finden, ein ganz freudiges Ja im Sinne dieses Herr, danke, dass du so viel größer bist als alles, was ich denken und mir vorstellen und nachvollziehen kann. Danke, dass du so viel größer bist als ich mit meinem kleinen bisschen menschlichen Verstand. Also macht aus der Anfechtung dieses oft Nicht-Verstehens Mach daraus die Anbetung, den Lobpreis Gottes. Danke, Herr, du bist größer. Würde Gott reinpassen in unser Denken, dann wäre er wirklich nur eine Projektion unserer menschlichen Vorstellung, wie uns ja von der Psychologie vorgeworfen wird. Aber gerade an dieser Stelle merken wir auch wieder die Wahrheit dieser göttlichen Offenbarung, weil sie eben alles sprengt, alles übersteigt, was unsere menschliche Vorstellungskraft betrifft. Nein, ein Gott, den wir vollständig verstehen könnten, der wäre kein Gott, sondern ein Produkt unserer eigenen Gedanken. Und deshalb ist mir mal wieder wichtig, Jesaja 55, die Verse 8 bis 9. Da spricht der Herr: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, beziehungsweise umgekehrt. Eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Also, dieses Wort aus Jesaja 55, 8 bis 9, das müssen wir immer wieder ganz doll festhalten, damit uns das nicht zur Anfechtung, sondern zur Anbetung Gottes führt. Also, es werden Dinge offen bleiben, auch heute. Aber es geht Gott ja nicht nur um unser Denken, sondern vor allem um unser Leben. Und da machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Viele Prozesse im Leben sind dualistisch, bipolar, als Zweiheit angelegt. Denken wir an unser Augenpaar, das uns räumliches Sehen ermöglicht. Wenn Menschen immer nur eine Seite der Wirklichkeit sehen, sprechen wir deshalb im übertragenen Sinne davon, dass sie auf einem Auge blind sind. Oder denken wir an unsere Armmuskulatur, den Beuger und den Strecker. Das sind zwei Muskeln, die arbeiten gegeneinander. So unglaublich. Da schafft Gott zwei Muskeln, die arbeiten gegeneinander. Der eine beugt, der andere streckt. Aber gerade dieses Gegeneinander ist in Wirklichkeit gar kein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander, um die dynamischen Prozesse der Bewegung für den Arm überhaupt erst zu ermöglichen. Um dynamische Prozesse zu ermöglichen, brauchen wir zwei einander entgegengesetzte Muskeln. Und wir würden dastehen, würden denken, dass die unversöhnlich feindlich gegeneinander stehen. Nein, sie ergänzen sich. Sie machen erst Dynamik möglich. Oder denken wir in der Physik an den Plus- und den Minuspol. Das sind echte Gegenpole. Und zwischen denen steht auch ein echtes Spannungsfeld. Doch gerade dieses Spannungsfeld ist bei aller Gegensätzlichkeit wichtig, damit Strom fließen kann. Ja, und dann die stärkste Zweiheit in der Schöpfung Gottes. Mann und Frau. Da schafft Gott den Menschen, den einen Menschen, und er lässt ihn aber nicht als diesen einen Menschen, in dem alles zusammengefasst ist, sondern er nimmt Eva aus Adam heraus und stellt sie ihm gegenüber, ihm an die Seite. Und jetzt haben wir mit einmal den Menschen als Mann und Frau. Und dass das eine gewisse Gegensätzlichkeit ist, zwischen der ein gewisses Spannungsfeld entstehen kann, ist wahrscheinlich zumindest den Verheirateten unter uns schon aufgefallen. Aber jetzt auch hier wieder, warum tut Gott das? Auch hier wieder zu erkennen, das ist keine Gegensätzlichkeit, die wir als feindlich oder nur als schwierig betrachten sollten, sondern auch das ist wieder Ergänzung, damit Leben in dieser Zweiheit von Mann und Frau in einer Weise möglich wird, wie sie es alleine einer Person nicht wäre. Also überall sehen wir, dass das, was in der Zweiheit angelegt ist, was erst als Gegensatz erscheint, was ein Spannungsfeld gibt von Gott her, immer und immer wieder auf allen Ebenen und allen Bereichen als Ergänzung gedacht ist, damit zwischen diesen beiden oder durch diese beiden im Zusammenwirken der beiden Leben jetzt möglich wird. Wir entdecken also in der Schöpfungsordnung Gottes ein Grundprinzip, den Dualismus, die Bipolarität. Viele Prozesse des Lebens funktionieren nach diesem Prinzip in einem Spannungsfeld zwischen zwei Polen. Und dieses Prinzip der Bipolarität kann man jetzt auch im geistlichen Leben entdecken. Ein Beispiel finden wir bei der Versuchung unseres Herrn durch den Teufel. Matthäus 4, 5 bis 7. Darauf nimmt der Teufel ihn, unseren Herrn Jesus, mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt, ganz nach oben. Und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hier versucht der Teufel, Jesus mit einem Wort Gottes zu verführen. Hat er recht? Zitiert er richtig? Es steht geschrieben? Aber ja, er zitiert ganz sauber. Es steht geschrieben. Er hat recht. Und ist es trotzdem eine Verführung, die er da gerade begehen will? Aber ja. Was für eine krasse Situation. Bitte haltet da einen Moment mal an und lasst das auf euch wirken. Der Teufel versucht, mit dem guten Wort Gottes uns zu verführen. Es steht geschrieben. Worin liegt die Verführung? Es ist Gottes Wort. Es ist richtig zitiert. Aber der Teufel nimmt dieses Wort und spricht es in eine Situation hinein, wo es nicht hingehört. Dafür ist dieses Verheißungswort von der Bewahrung Gottes nicht gesagt worden. Dass man sich leichtfertig jetzt im Rahmen eines Showwunders von der Zinne des Tempels stürzt, um dann zu zeigen, wie Gott hier eingreift und mich schützt. Für so eine Aktionen der Leichtfertigkeit und der Eigendarstellung hat Gott dieses Verheißungswort nicht gegeben. Es ist Gottes Wort, aber es wird zusammengebracht mit einer Situation, mit einer Lebensentscheidung, mit einer Verhaltensweise im Leben, für die es nicht bestimmt ist. Darin liegt die Verführung. Und wie begegnet unser Herr dieser Verführung, indem er sagt: Wiederum steht geschrieben. Indem er jetzt ein anderes Wort Gottes dagegen setzt, das jetzt genau für diese Situation von Gott her passt und richtig ist. Also, das gute Wort Gottes aus dem Mund des Teufels wird es uns zur Verfügung. Wie kann das geschehen? Ein Gotteswort wird aus dem Zusammenhang gerissen und damit entstellt. In der Bibel steht zum Beispiel: Es ist kein Gott.
kann man alles biblisch beweisen, steht in der Bibel. Und dann geht es aber weiter im Text. Spricht der Tor in seinem Herzen. Immer weiterlesen. Ich kann euch nicht oft genug bitten, wenn ihr die Bibel lest, lest sie nicht nur so im Pick-Prinzip, sondern in der Fläche, im Zusammenhang. Und dann verhindert ihr dadurch bestimmte Missverständnisse, die immer dann ganz schnell entstehen, wenn man einfach nur ein Wort aus dem Zusammenhang herausgreift. Also bitte, Zusammenhang vorher, hinterher, unbedingt beim Bibellesen beachten, würden viele Irrtümer und Missverständnisse vermieden werden. Also ein Gotteswort wird aus dem Zusammenhang gerissen und damit entstellt. Eine andere Art, wie Gottes Wort vom Teufel zur Verführung eingesetzt werden kann. Ein Gotteswort wird zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort oder zur falschen Person gesagt, da, wo es nicht hingehört, so wie gerade eben schon bei der Versuchung Jesu gesehen. Für uns heißt es zum Beispiel, wenn wir eine Evangelisation durchführen, dann werde ich nicht vorne die Allversöhnung verkündigen. Ist die Allversöhnung biblische Offenbarung? Ich meine, aber ja. Ist es eine herrliche Botschaft? Aber ja. Aber wo gehört sie nicht hin? In eine Evangelisation, wo ich Menschen zur Entscheidung und zum Glauben an Jesus rufe. Oder ein anderes Beispiel. Da ist ein Mensch, der immer und immer wieder in eine bestimmte Sünde in seinem Leben fällt, der kommt nicht raus. Er ist traurig, betrübt und immer wieder, er bekennt dem Herrn, er weiß, dass es falsch ist und er bittet ihn, ach Herr, mach mich doch frei, hilf mir doch. Und er fängt immer wieder neu an und kommt in die Verzweiflung und sagt sich, ja, ob der Herr nicht jetzt irgendwann mal sagt, jetzt reicht's, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt nicht mehr. Und dann stehen wir vor ihm und sagen ihm, du, der Herr hat gesagt, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Und Paulus schreibt, wo die Sünde mächtig groß geworden ist, da ist die Gnade immer noch mächtiger. Also die Gnade Gottes ist immer größer als jede Sünde in diesem Kosmos. Übrigens auch wieder ein Beleg dafür, dass Gott am Ende mit jeder Sünde zurechtkommen wird, weil seine Gnade immer größer ist als jede denkbare Sünde dieses Kosmos. Und damit darf ich einen Menschen trösten, der in so einer Situation ist. Und jetzt kommt der andere. Und der sagt, naja, also die Gnade Gottes, die ist ja immer größer als meine Sünde. Und ich lebe ja nur von der Gnade und ich weiß ja, ich kann ja auch eigentlich nichts. Also ich muss es jetzt mit der Sünde und mit der Heiligung in meinem Leben nicht mehr so ernst nehmen. Ich lebe einfach das ein bisschen locker. Und das ist das, was Paulus dann sagt, sollten wir nun in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme, das sei ferne. Das ist genau der nächste Vers nach diesem herrlichen Vers, dass da, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Danach kommt gleich, sollten wir nun in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme, das sei ferne. Da kommt wieder der Teufel, nimmt die herrlichste Gnadenbotschaft, die Botschaft der alles übersteigenden Gnade Gottes. Nimmt der Teufel, kommt zu uns und sagt, na dann, brauchst du es mit der Sünde in deinem Leben nun bitte wirklich nicht mehr so ernst zu nehmen. Und dann wird die Gnadenbotschaft aus dem Mund des Teufels zur Verführung für unser Leben. Ein Hammer. Also, wir müssen wissen, wo gehört ein biblisches Wort hin und wohnt nicht. Und dann vielleicht als letztes dieser paar Beispiele, wie Wort Gottes vom Teufel zur Verführung benutzt wird. Ein Gotteswort, das nur die halbe Wahrheit beschreibt, wird als die ganze Wahrheit hingestellt. Also angewandt hier auf unser Thema, Gott tut alles und hat alles vorherbestimmt. Ja, das stimmt. Und dann, was du machst, ist völlig egal. Und das stimmt nicht. Also auch hier wieder. Ein Gotteswort, das die halbe Wahrheit beschreibt, wird als ganze Wahrheit hingestellt und auch damit wieder zur Verführung. Gottes Wort zur Verführung. Durch Einseitigkeit, durch Halbheit. Wie kann man dieser Verführung entgehen? So wie unser Herr das macht. Nur durch das Wiederum steht geschrieben. Und wenn ihr das nur aus dieser Predigt mitnehmt, dann wäre ich schon ganz glücklich. Dass ihr immer auch in eurem Leben nach der ersten Frage, es steht geschrieben, was steht geschrieben, euch immer wieder auch dieser zweiten Korrekturfrage aussetzt und diesem Wiederum steht geschrieben stellt. Dass ihr euch nie auf diese Einseitigkeit einlasst, sondern dem es steht geschrieben in eurem Leben und Glauben, immer und immer wieder dieses Wiederum steht geschrieben an die Seite stellt. Das ist der beste Schutz hier gegen diese Verführung. Und dieses Wiederum steht geschrieben ist auch der Schlüssel zu unserer Fragestellung, wie bekommen wir die göttliche Vorherbestimmung und die menschliche Entscheidungsfreiheit zusammen? Die Antwort lautet, indem wir beides an der Stelle der Bibel und des Lebens stehen lassen, wo es hingehört. Indem wir lernen, von Gott her, nicht im Entweder oder, sondern im Sowohl als auch zu denken. Indem wir die biblischen Aussagereihen zur göttlichen Vorherbestimmung und zur Entscheidungsfreiheit des Menschen beide nebeneinander stehen lassen und lernen, im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen zu leben. Gott hat diese Wahrheit, die in ihm eine Einheit bildet, für uns Menschen auf unsere menschliche Ebene heruntertransformiert und dabei sozusagen in zwei Wahrheiten zerlegt, die beide wahr sind und jetzt die Pole bilden, zwischen denen wir leben sollen. Und das ist immer wieder unser Versuch, das machen wir ganz automatisch. Wir versuchen immer, eine dieser beiden Pole in irgendeiner Weise aufzulösen und dann doch wieder zu diesem einen zu kommen. Und Gott sagt, nein, beide stehen lassen und dazwischen in dieser Dynamik, die ich euch schenke, leben, gesund leben. Wir leben also nicht in einer Magnetschwebebahn auf einer festgelegten Spur, die uns keinen Spielraum lässt, sondern eher auf einer mehrspurigen Autobahn. Je nach Lebenssituation fahren wir mal auf der rechten, mal auf der linken und mal auf der Mittelspur. Mal geht es mehr um unsere Verantwortung, mal mehr um Gottes Souveränität. Das kann sich je nach Situation ändern. Aber immer gibt Gott uns zwei Leitplanken. Eine zur rechten und eine zur linken. Und dazwischen. Dazwischen sollen wir in Gottes Spur leben. In 5. Mose 5, Vers 32 lesen wir, achtet nun darauf, zu tun, wie der Herr, euer Gott, es euch geboten hat. Weicht nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Wenn du rechts vom Pferd runterfällst, dann tut es weh. Und wenn du links vom Pferd runterfällst, tut es auch weh. Danke. Wir sollen nicht zur Rechten abweichen, indem wir nach dem Prinzip leben, alles hängt von mir und meinen Entscheidungen ab. Und wenn der Mensch nicht will, dann kann Gott nichts machen. Und deshalb ist der Ausgang ungewiss. Wir sollen aber auch nicht zur Linken abweichen, indem wir nach dem Prinzip leben, was ich mache, ist doch letztlich völlig egal. Es kommt doch so, wie Gott es vorherbestimmt hat. Auf die Entscheidung und das Verhalten des Menschen kommt es doch gar nicht an.
Weder zur Rechten noch zur Linken sollen wir abweichen.
Unser Glaube an Gott besteht wie eine Münze aus zwei Seiten. Aus Vertrauen und aus Gehorsam. Und beides gehört im Glauben zusammen. Vertrauen und Gehorsam. Ich vertraue dem Wort Gottes und ich gehorche ihm. Und unser Vertrauen soll von der Gewissheit geprägt sein, dass Gott alles nach seinem Willen wirkt und mit all seinen Plänen an sein Ziel kommen wird, mit seiner ganzen Schöpfung und mit meinem kleinen Leben. Und unser Gehorsam soll von dem Wollen geprägt sein, mich mit meinem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen und ihm mit all meiner Kraft zu dienen. In dem Wissen, dass es einen Unterschied macht, ob ich Gott gehorsam bin oder nicht. Es macht einen Unterschied. Faszinierend für mich ist, wie der Apostel Paulus diese beiden Linien zusammenhält. Zum Beispiel in Philipper 2, 12 bis 13. Da schreibt der Apostel Paulus: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirket oder besser wirket aus euer Heil, eure Errettung mit Furcht und Zittern. Holla die Waldfee. Ist ernst. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir das so ernst nehmen sollen mit dem Auswirken unseres Heils. Vers 13, denn, was hättet ihr jetzt für eine Begründung erwartet? Dafür, dass wir unser Heil auswirken sollen mit Furcht und Zittern, also mit ganzer Ernsthaftigkeit. Was für eine Begründung hätten wir erwartet? Paulus sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken, das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wir würden sagen, na, wenn Gott kann es nur machen, ich kann doch nichts machen. Der Herr muss es tun. Und ist das wahr? Ja. Und trotzdem, sagt Paulus, wirkt aus, was Gott da in euch hineingelegt hat mit Furcht und Zittern, denn gerade weil Gott in euch wirkt, weil ihr es nicht alleine könnt, weil er in euch selbst jetzt der Wirkende ist, deshalb wirkt das, was Gott in euch hineinlegt und in euch tut, jetzt auch aus. Mit ganzer Ernsthaftigkeit, mit Furcht und Zittern. Ja, wir kennen eigentlich nur die einen, die immer eigener Kraft mit Furcht und Zittern versuchen, vor Gott irgendwie Leistung zu bringen. Und dann kennen wir die anderen, die sagen, oh, alles in meinem Leben ist Gnade und komme aus ihrem Sessel nicht raus. Und Paulus bindet es zusammen. Wirkt aus, euer Heil, mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken, das Vollbringen. Ein zweiter Vers, der mich bei Paulus fasziniert, wie er diese beiden Linien zusammenhält, da können wir jetzt ganz, ganz viele nennen, ich habe einfach mal beispielhaft drei rausgesucht. Epheser 5, Vers 18, da heißt es in vielen Übersetzungen, werdet voll Geistes. Das Interessante ist, das griechische Wort, was hier steht, das müsste man eigentlich nach seiner grammatikalischen Form übersetzen. Nicht werdet voll Geistes, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Denn das steht im Griechischen im Imperativ. Und ein Imperativ ist die Befehlsform. Lasst euch, tut das, da werdet ihr aufgefordert, durch einen Befehl etwas zu tun.
Aber es steht nicht nur im Imperativ, es steht auch im Passiv. Es steht nicht im Aktiv, es steht im Passiv. Also nicht, mach, schaff und so ran, sondern lass das an dir geschehen. Und dann steht es auch noch im Präsens. Und Präsens bedeutet im Griechischen immer, das ist noch nicht abgeschlossen, das ist nicht einmalig, sondern das ist eine fortgesetzte Handlung, die wiederholt sich, die läuft immer noch. Das ist das Präsens im Griechischen. Hier in Epheser 5,18 steht das Verb erfüllen. Also im Imperativ als Befehl, im Passiv als Leideform, da lasse ich etwas an mir geschehen und im Präsens immer wieder. Und dann finde ich also diese Übersetzung, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. So trefflich. Das ist etwas, das kann ich nicht machen, aber das soll ich an mir geschehen lassen. An mir geschehen lassen. Und das nicht nur einmalig, sondern immer wieder neu in meinem Leben. Den Heiligen Geist bekommen wir als Kinder Gottes ein für alle Mal. Der wird nicht abgezogen, rein, raus oder sonst was. Den bekommen wir als Geschenk von Gott und da wird der neue Mensch geboren. Haben tun wir den Heiligen Geist als Kinder Gottes ab dem Moment unserer Wiedergeburt ganz zu Beginn. Aber zwischen dem Heiligen Geist haben und sich von dem Heiligen Geist erfüllen lassen, das sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Und erfüllen lassen sollen wir uns vom Heiligen Geist immer wieder neu. Einfach, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen, indem wir die Räume und Herzensbereiche unseres Lebens ihm öffnen, indem wir ihm gehorsam sind, indem wir ihn reinlassen in die Bereiche unseres Lebens, aus denen wir ihn bisher rausgehalten haben. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Beides zusammengebunden. Das, was wir tun sollen, ist das eigentlich ja nur er tun kann. Das letzte dieser drei Worte beim Apostel Paulus. 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist mein Zeugnis. Ich denke, ganz viele von euch werden das einfach auch einfach unterschreiben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Punkt, Schluss, aus. Nein. Paulus sagt weiter, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich, nicht fruchtleer, nicht wirkungslos geblieben, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Wow. Und dann merkt Paulus schon, ja, aber bitte jetzt wirklich nicht missverstehen. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Merkt ihr, wie er hier Gottes Wirken, Gottes Gnade und dieses mehr gearbeitet als alle, nicht vergeblich diese Gnade empfangen zu haben, wie er das in einem Vers beides miteinander zusammenbindet, was wir auseinanderreißen und als Gegensatz empfinden würden. Das ist bei Paulus kein Gegensatz, es gehört bei ihm zusammen. Gnade Gottes, und diese Gnade Gottes soll aber nicht vergeblich empfangen werden. Also gesunder Glaube hat immer zwei Seiten, Vertrauen und Gehorsam. Gesunder Glaube nimmt immer beides ernst, was Gott tut und was er von uns erwartet. Wir ruhen im Vertrauen und wir handeln im Gehorsam. Gesunder Glaube lebt immer im Raum zwischen diesen beiden Leitplanken. Es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Am besten lernen wir ja aus praktischen Beispielen. Deshalb möchte ich noch ein paar Beispiele aus der Bibel anführen, in denen sich das zeigt. Beginnen wir ganz vorn im Paradies. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, nur von dem einen Baum nicht. Warum macht Gott das? Warum gibt Gott dem Menschen einen Garten voller
herrlichster Bäume mit den tollsten Früchten und dazwischen ein einziger Baum, von dem es heißt, aber von dem sollt ihr nicht essen. Warum? Weil an diesem einen Baum sich entscheidet, ob der Mensch Gott liebt, Gott vertraut, Gott gehorcht oder das eben nicht tut. Mit diesem einen Baum schenkt Gott dem Menschen keine absolute Willens- und Freiheit im Leben. Er kann nicht tun, was er will. Aber mit diesem einen Baum schenkt Gott dem Menschen eine Wahlmöglichkeit und ermöglicht ihm so eine eigene verantwortliche Entscheidung. Und damit unterscheidet sich der Mensch eben von einem Computer oder einer Marionette. Gott erschafft sich ein echtes Gegenüber mit der Freiheit, Gott zu lieben, Gott zu gehorchen oder dies eben nicht zu tun. Der Mensch hat keinen absolut freien Willen. Er kann nicht tun, was er will. Aber der Mensch kann wählen, wo Gott ihn vor die Wahl stellt. Aber dazu gehört ein zweites. Dieser Wahl des Menschen ist Gott jetzt nicht hilflos ausgeliefert. Gott steht jetzt nicht da, nachdem der Mensch sich natürlich falsch und im Eigenwillen entschieden hat, steht Gott nicht da. Ja, was mache ich denn nun? Sondern wir lesen im 1. Petrus 1, Vers 20, dass Jesus als das Lamm Gottes erkannt war, bereitgestellt war. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Also bevor Gott den ersten Spatenstich der Schöpfung getan hat, war das mit dem Sohn geklärt. Wie denn jetzt bitte sehr die Finanzierung dieses Schöpfungsvorhabens gelingen wird, wenn nachher mit der Inflation durch die Sünde die Preise davonlaufen? Ist das geklärt? Ja, ist geklärt im Voraus. Also der Herr hat, bevor die Welt erschaffen worden ist, in seinem Sohn Jesus Christus für jede Sünde dieses Kosmos bereits die Lösung, die Antwort bereitgestellt. Vorher hat er das nicht gemacht, bevor das nicht geklärt war mit dem Sohn. Ein zweites Beispiel, Gottes Weg mit Israel. In Matthäus 23, 37 bis 39, wenige Tage vor seiner Kreuzigung, direkt vor der Endzeitrede, da sieht der Herr Jerusalem. Und dann sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Spielt der Wille des Menschen eine Rolle? Oh ja, ihr habt nicht gewollt. Das war nichts, wo Gott gesagt hat, und dann setze ich jetzt mal meinen Zwang ein. Das kriegen wir schon hin. Da schlage ich euch zusammen, bis es soweit ist. Ihr habt nicht gewollt. Das ist die verantwortliche Entscheidung des Menschen. Und auf diese Fehlentscheidung des Menschen kommt jetzt ein Vers weiter, Vers 38, dass der Herr sagt, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Das heißt, jetzt führt Gott ins Gericht. Und im nächsten Vers wird deutlich, aber auch dieses Gericht Gottes ist nicht das letzte Wort Gottes. Vers 39, ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das wird geschehen nach Sacharja 14, wenn der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg. Hier wird also alles zusammengebunden. Verantwortliche Entscheidung des Menschen hat eine Auswirkung, ihr habt nicht gewollt. Dann kommt das Gericht Gottes, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Aber dann ist nicht Schluss, sondern dann führt Gott durch Gericht zum Heil mit diesem kleinen Wort bis. Und damit komme ich zu dem zentralen Beispiel schlechthin, das Kreuz. Am Kreuz entdecken wir ein weiteres Geheimnis im Zusammenspiel von göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Verantwortung. Es gibt zwei Willensebenen Gottes, mit denen er diese Welt regiert. Den geoffenbarten und den geheimen Willen Gottes. Der geoffenbarte Wille Gottes, das ist sein ethischer Wille. Und er findet Ausdruck in seinen Geboten, die er den Menschen gibt. Insoweit hat Gott den Menschen seinen Willen geoffenbart. Der geheime Wille Gottes ist der Wille seiner Weltregierung, mit der er alles nach seinem Willen zu seinen Zielen lenkt. Und diesen Willen hat er vor den Menschen im Allgemeinen verborgen. Und das Geheimnis der göttlichen Weltregierung besteht nun darin, alles Verhalten auf der menschlichen Ebene, Gehorsam und Ungehorsam, auf der Ebene seines geheimen Regierungswillens so einzubauen, dass unter Einbindung von Gehorsam und Ungehorsam, von menschlichen Umwegen und Irrwegen, Gott am Ende doch seine Heils- und Liebesziele erreicht. Auf Golgatha bezogen heißt das: Mit der Kreuzigung Jesu hat der Mensch gegen den geoffenbarten Willen Gottes verstoßen. Das war seine Entscheidung. Dazu hat Gott ihn nicht gezwungen. Der Mensch wollte das tun und dafür muss der Mensch sich auch verantworten. Doch zugleich erfüllt der Mensch mit der Kreuzigung Jesu den geheimen Willen Gottes. Und so wird das Kreuz die schlimmste Sünde, die je auf diesem Globus stattgefunden hat, wird das Kreuz zur Grundlage für das Heil und die Errettung der ganzen Schöpfung. Und das fasziniert mich, dass Gott aus der schlimmsten Sünde, die in diesem Universum je stattgefunden hat, Gott wird gekreuzigt, er das nimmt und zur Grundlage für das Heil für seine gesamte Schöpfung macht. Aus schlimmster Sünde macht er das größte Heil. So ist Gott. Aber das befreit den Menschen nicht vor der Anforderung und nicht vor dem Gericht, dass Gott selbst daraus noch so etwas Großartiges machen kann. Und so treffen sich in den beiden Balken des Kreuzes menschlicher Ungehorsam und göttlicher Heilswille. Der Mensch entscheidet sich gegen den geoffenbarten Willen und erfüllt dabei doch dessen geheimen Willen. Der Mensch handelt verantwortlich und Gott erreicht dennoch sein Ziel. Denn Gott baut allen Ungehorsam des Menschen so in seine Pläne ein, dass er am Ende doch seine Ziele erreicht. Das ist das Geheimnis seiner göttlichen Regierung. Und darum ist Paulus ganz gewiss, dass Gott einmal sein wird, alles in allem. Das schafft er. Und das möchte ich am Ende noch mit einem Beispiel euch illustrieren, anhand dessen Gott mir das mal vor vielen Jahren klar gemacht hat. Und da kann man es vielleicht ganz gut packen, wie das zusammengehört. Jona. Jona soll gehen nach, er geht aber wohin? Nach Jaffa, ans Mittelmeer, zum Hafen. Das liegt so ziemlich diametral einander entgegengesetzt. Wir können sagen, er soll nach Osten und er entscheidet sich und geht nach Westen. Und er fällt auch nicht gleich tot um und Gott verhindert das auch nicht, sondern der kann seinen Eigenwillen ausleben und geht bis zum Hafen. Und das Schlimmste, was mich immer geärgert hat an der Jona-Geschichte, wisst ihr, am Hafen, da hätte ich mir jetzt gewünscht, da sind gerade alle Schiffe weg, wohin will. Der kommt da nicht weiter, der läuft da auf, muss kläglich sitzen und sagen, na so ein Mist, ich komme nicht weiter. Der kommt hin, der findet sofort ein Schiff, wo er seine Schiffspassage buchen kann. Der hat Erfolg. Es gelingt ihm auf dem Weg. Der kommt weiter da. Und dann segelt er in die entgegengesetzte Richtung und segelt und segelt. Gott lässt ihn segeln. Bis zu diesem einen Moment, wo Gott sagt, so, und jetzt greife ich ein. Und dann gibt Gott seine Bestellungen auf. Er bestellt einen Sturm. Und er bestellt einen Fisch. Durch den Sturm rüttelt er alles durch, bis Jona dann am Ende ins Meer geworfen wird. Und durch den Fisch schafft Gott im Gericht wieder einen Ort der Gnade, der Begrenzung, wo er im Gericht diesen Jona auffängt. Und jetzt ist Jona im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und dort im Bauch des Fisches kommt er zur Buße. Und wisst ihr, für was dieser Bauch des Fisches steht? Für das Totenreich. Denn unser Herr sagt, so wie Jona im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte war, so wird der Sohn des Menschen im Totenreich sein. 3 Tage, 3 Nächte. Das heißt also, hier haben wir ein Bild dafür, dass bis ins Totenreich hinein Gott wirkt und ein Mensch zur Umkehr auch findet. Jona findet zur Umkehr. Und wir lesen, dass er sagt, die Pforten der Hölle oder des Gefängnisses schlossen sich hinter mir auf ewig. Diese Ewigkeit dauerte 3 Tage und 3 Nächte. Das ist die kürzeste Ewigkeit der Bibel. Nur mal am Rande zu diesem Begriff. Und dann spuckt der Fisch ihn aus. Und am Ende der Geschichte ist Jona wo? In Ninive. War das nötig mit diesem Gericht des Sturmes und des Fisches? Nein, das war ein Eigenweg. Das hätte nicht sein müssen. Er hätte auch direkt gehorchen und nach Ninive gehen können. Das heißt, dieser Eigenweg, dieser Umweg und das damit verbundene Gericht war die Konsequenz seiner eigenen gegen Gott gerichteten Entscheidung. Die durfte er treffen, das ließ Gott ihm zu und es hatte auch Konsequenzen in seinem Leben. Der Fisch und der Sturm, die mussten nicht sein. Und es war auch nicht schön da. Und trotzdem nimmt Gott selbst das noch und macht daraus ein prophetisches Vorbild für seinen Sohn. Und am Ende ist Jona genau da, wo er nach dem Plan und Willen Gottes hin soll. In Ninive. Und so bindet sich das zusammen. Die Bedeutung unserer menschlichen Entscheidungen, unserer Irrwege, unserer Umwege und dieser großen Zuversicht, dass Gott am Ende aber seine Ziele immer erreicht. Durch Gericht und Gnade. Und ich wünsche mir, Herr, ich habe keine große Lust auf Sturm und auch nicht auf so einen Aufenthalt in einem ekligen Fischbauch. Ich wünschte mir so sehr, immer wieder, dass ich dir gehorsam bin. Dass ich auf dich höre und dass ich nicht erst diese Umwege und Irrwege und Eigenwege machen muss wie Jona. Das gelingt mir nicht immer, beileibe nicht. Aber das ist mein Wunsch und in diesem Sinne dürfen wir unterwegs sein in dem Wissen um unsere Verantwortung und um das Wissen darum, dass Gott am Ende immer, immer an sein Ziel kommt. Denn er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens und seiner Schöpfung. In diesem Sinne möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir danken dir dafür, dass du bereits vor dem ersten Spatenstich der Schöpfung dich bereit erklärt hast, als Lamm Gottes jede Schuld und Sünde zu tragen, das Gericht, jede Rechnung zu bezahlen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du das alles so genial machst, dass du auf der einen Seite uns erschaffst als echte Gegenüber, dass du uns eine Wahl lässt, dass wir mit unseren Entscheidungen eine Wahl treffen können, ob wir dir vertrauen, dir gehorchen, dich lieben oder ob wir das nicht tun. Du lässt uns diese Wahl und du lässt uns auch Irrwege, Eigenwege, Umwege gehen. Aber Herr, dass du trotzdem mit uns und deiner ganzen Schöpfung durch Gericht und Gnade am Ende an dein Ziel kommst. Herr, dafür beten wir dich an, dass du aus dem Symbol der schlimmsten Sünde, dem Kreuz, das Symbol deines größten Heiles gemacht hast. Herr, dafür beten wir dich an, dass du aus Fluch Segen machst und am Ende alles in immer noch größeres Heil hineinführst. Herr, das ist anbetungswürdig. Dafür beten wir dich an und so legen wir auch unser kleines Leben mit all seinen Entscheidungen getrost in deine Hand. Herr, wir wollen uns dir hingeben ganz neu und wir wollen uns einsetzen für dich. Wir wollen dir wirklich dienen. Wir wollen treu und gehorsam dir zur Verfügung stehen mit allem, was wir sind und haben. Herr, und zugleich wissen wir, dass alles, was wir sind und haben, nur deiner Gnade wir verdanken. Herr, danke, dass du uns hältst, trägst, liebst und bis ans Ziel führst. Wir beten dich an. Amen.